Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Ja, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Es wird kalt, es ist relativ kalt. 8 Grad Celsius werden es heute Nacht in Berlin und Köln, 7 Grad in München und Hamburg. Je nach Wohnung, je nach Dämmung schalten die ersten Verbraucherinnen und Verbraucher die Heizung an. Und das fühlt sich in diesem Jahr gar nicht gut an. Heute wurde der sogenannte Heizspiegel veröffentlicht. Demnach sind die Heizkosten in den letzten beiden Jahren so stark gestiegen wie noch nie. Wir berichten darüber, schauen nach Berlin, wo über ein Ende der Gasumlage und die Einführung eines Gaspreisdeckels gesprochen wird. Wir schauen auf das Geschäft mit der Energieangst. Der Absatz von Heizlüftern und Stromgeneratoren ist deutlich gestiegen und außerdem zu lange, zu teuer, wie die Bundesregierung Krankenhausaufenthalte verkürzen will. Zu Beginn der Sendung schauen wir in Richtung Ostsee. In gleich zwei Gaspipelines, Nord Stream 1 und 2, gab es einen Druckabfall. Obwohl durch die Röhren aktuell kein Gas geliefert wird, ist die Aufregung groß. Aus Berlin, Kai Küstner.
Insgesamt 3 Lecks an beiden Nord Stream Pipelines auf dem Grund der Ostsee innerhalb von nur 24 Stunden. Das lässt nur noch wenige an einen Unfall glauben. Ein Sabotageakt könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es aus Sicherheitskreisen in Berlin. Und nach Ansicht der Behörden ist auch klar, dass wenn es sich um eine mutwillige Beschädigung, um einen Anschlag handelt, dazu so viel Vorwissen und technischer Aufwand vonnöten ist, dass es sich eigentlich nur um einen staatlichen Akteur handeln könne. Deutlicher als die deutschen Behörden werden übrigens die dänischen und auch die polnischen. Sei schwer vorstellbar, dass es sich um Zufall handelt, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki erklärte, wir sehen deutlich, dass ein Sabotageakt vorliegt. Morawiecki fügte noch an, dies sei wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben. In Polen schließt man nicht aus, dass es sich um eine russische Provokation handelt. Das Bundesinnenministerium erklärte auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios, man nehme die Beschädigungen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 sehr ernst.
Kai Küstner berichtete, Gasumlage, Gaspreisdeckel, gar nicht so leicht in diesen Tagen als Verbraucherin und Verbraucher die Übersicht zu behalten. Selbst die Bundesregierung weiß noch nicht genau, wie es weitergeht. Es gibt aber eine Tendenz. Die Gasumlage soll fallen, stattdessen könnte der Preis für Erdgas für Verbraucher gedeckelt werden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wären das ja gute Nachrichten. Aber was, wann, warum und wie kommt, weiterhin unklar. Aus unserem Hauptstadtstudio Jörg Münchenberg.
Die Gasumlage soll weg, zumindest darin sind sich die Ampelpartner inzwischen einig. Doch klar ist auch, wird die ungeliebte Umlage tatsächlich gestrichen, muss den Gasimporteuren anders geholfen werden. Schließlich geht es darum, die hohen Beschaffungskosten auszugleichen und somit eine finanzielle Schieflage der Versorger zu verhindern. Gleichzeitig drängt die Zeit, denn eigentlich soll die Gasumlage schon am kommenden Samstag in Kraft treten. Bei den Grünen sieht man deshalb vor allem Finanzminister Christian Lindner von der FDP gefordert. Grünen-Fraktionschefin Silke Hasselmann.
Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, denn ich glaube, es ist allen klar, dass die Situation eine Veränderung erfordert. Und hier ist jetzt insbesondere auch der Finanzminister gefordert, die nötigen Finanzvolumina und die Ideen, wie können wir das finanzieren, zur Verfügung zu stellen.
Auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck sagte jetzt der Nachrichtenagentur dpa, die Alternative zur Gasumlage sei kein Hexenwerk. Letztlich könne der Staat den Gasimporteuren das notwendige Kapital zur Verfügung stellen. Darüber wird derzeit offenbar intensiv hinter den Kulissen verhandelt. Andernfalls müsste die Gasumlage wohl erst einmal erhoben werden. Doch gestritten wird in der Ampel auch über die weitere Entlastung von Bürgern und Unternehmen angesichts der explodierenden Gaspreise. Die FDP macht sich dabei für eine Gaspreisbremse stark, verbunden mit einer Ausweitung des Energieangebots. FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Wir wollen die Preise senken und gleichzeitig das Angebot ausweiten, damit sich diese Preise auch über den Winter hinaus nachhaltig stabilisieren. Also eine Ausweitung der Menge wäre ein ganz wichtiges Signal an die deutschen und europäischen Energiemärkte. Die richtige Antwort auf die Energiefrage ist also eine Preisbremse im Strom- und Gasmarkt und damit verbunden eine Ausweitung des Angebots, also eine Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke und der Kohlekraftwerke in Deutschland.
Die Grünen favorisieren wiederum einen Gaspreisdeckel, also dass den Verbrauchern eine bestimmte Menge an Gas zu reduzierten Preisen zur Verfügung gestellt wird. Doch unabhängig davon, für welches Entlastungsinstrument sich die Koalition am Ende entscheiden wird. Einerseits muss es schnell gehen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte ein Gesamtpaket noch in dieser Woche. Gleichzeitig wird die Maßnahme in jedem Fall viel Geld kosten. Auch darüber, so die Fraktionschefin der Grünen Hasselmann, müsse man jetzt zeitnah entscheiden.
Ob wir dann einen Nachtrag brauchen, ob wir ein Sondervermögen brauchen oder andere Elemente, das müssen wir jetzt sehr schnell entwickeln. Aber ich glaube, man muss sich an diesem Punkt ehrlich machen. Alle erwarten, dass es Unterstützung gibt.
Das blanke Chaos in der Ampel, das anhaltende Gezerre zwischen Wirtschafts- und Finanzminister, eine Steilvorlage für die Opposition, Unionsfraktionschef Friedrich Merz.
Dieses Land braucht Lösungen und nicht fortgesetzten Streit in der Bundesregierung. Und es wäre in dieser Situation richtig und notwendig, dass der Bundeskanzler einmal erklärt, wie er eigentlich die Lage sieht und welche Lösungen er vorschlägt.
Doch Scholz hat sich mit Corona infiziert, dürfte aber virtuell an den intensiven Verhandlungen beteiligt sein. Denn SPD, Grünen und Liberalen ist völlig klar, die Ampel muss liefern. Und das zumindest bezogen auf die Gasumlage noch in dieser Woche.
Das war ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Beim Blick auf Vergleichsportale im Netz und den Preisen für neue Erdgasverträge wird einem weiterhin schwindelig. Pro Monat können dafür eine vierköpfige Familie zum Beispiel schon mal bis zu 700 Euro fällig werden. Den enormen Preisanstieg von Heizkosten messbar machen, ihn zu erläutern, das ist das Ziel des Heizspiegels 2022. Mischa Erhardt hat sich das für uns angeschaut.
Bereits im vergangenen Jahr haben sich die Heizkosten verteuert, bei einer Gasheizung in einer Durchschnittswohnung von 70 Quadratmetern um 135 Euro. Das ist eines der Ergebnisse des neuen Heizspiegels der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft CO2 Online. Für dieses Jahr mit explodierenden Energiepreisen werden die Steigerungen aber noch um ein Vielfaches höher ausfallen.
Wir haben prognostiziert, für dieses Jahr kommen dann nochmal 550 Euro obendrauf,
sagt Alexander Kleinfeld von CO2 Online.
Also das gilt für eine durchschnittliche Wohnung. Die durchschnittliche Steigerung beim Gas ist 100%, also innerhalb von 2 Jahren hat sich das Heizen mit Gas verdoppelt.
Im Einzelfall können die Teuerungsraten bei Energie- und Heizkosten natürlich auch noch weit über den Durchschnittswerten liegen. Doch durch die Energiekrise ist nicht nur Gas teurer geworden. Auch bei anderen Energieträgern für das Heizen in den eigenen 4 Wänden sind die Preise enorm gestiegen. Für dieses Jahr prognostiziert der Heizspiegel von CO2 Online bei einer Ölheizung in einer 70 Quadratmeter Durchschnittswohnung Mehrkosten in Höhe von knapp 500 Euro.
Wenn das Angebot an Gas nicht mehr da ist, dann werden andere Alternativen wieder interessanter. Dann heißt es, es wird mehr Öl eingekauft, es werden mehr Holzpellets eingekauft, um eine Alternative zum Gas zu haben. Und das schlägt sich dann auch auf den Preisen auf.
Eine Ausnahme bildet die Versorgung durch Fernwärme. Hier lagen die Steigerungen im vergangenen Jahr bei nur 11%, in diesem Jahr sollen es sogar nur 8% sein. Grundlage für den Heizspiegel bilden fast 200.000 Abrechnungen für das vergangene Jahr. In die Prognosen für dieses Jahr sind aktuelle Preis- und Wetterdaten eingeflossen. Häuslebauerinnen und Immobilienbesitzer können sich natürlich Gedanken darüber machen, wie sie die eigenen 4 Wände so umrüsten können, dass Heizen effizienter wird. Doch auch Mieter können viel tun, etwa durch smarte Thermostate, das richtige Einstellen der Heizung oder überlegtes Stoßlüften im Winter. Berechnungen zufolge kann bereits 1 Grad weniger in der Wohnung bis zu 6% Energieeinsparen helfen.
Die große Blackbox ist die Frage, was Sie tun.
Appellierte mit Blick auf die Gasknappheit heute auch der Präsident der Bundesnetzagentur Klaus Müller auf einer Konferenz des Handelsblatts in Berlin.
Wenn wir ungefähr annehmen, dass die Hälfte der privaten Haushalte mit Gas geheizt wird, dann sind das 20 Millionen Entscheidungen, die die nächsten ungefähr 180 Tage jeden Tag neu getroffen werden.
Noch in dieser Woche will die Bundesnetzagentur Zahlen und Daten zu Verbräuchen privater Haushalte veröffentlichen. Klaus Müller ließ bereits durchblicken, dass darin schon einige Energiesparanstrengungen abzulesen sind. Beim Sparen helfen können Online- und Verbraucherportale wie CO2 Online. Aber auch Internetseiten etwa von Umweltschutzorganisationen halten Tipps bereit, wie man Energie einsparen und damit auch die eigenen Kosten deutlich senken kann. Am Ende ist das natürlich obendrein auch im Sinne des Klimaschutzes.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das und wir bleiben noch bei den hohen Energiekosten. Bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern herrscht ja in diesen Wochen wegen der hohen Preise Verunsicherung. Bei manchen ist die Verunsicherung sehr ausgeprägt. Wird im Winter die Heizung ausfallen oder kommt es gar zu einem Blackout, einem großflächigen und mehrtägigen Stromausfall? Auch wenn viele Expertinnen und Experten beruhigen und sagen, dass es soweit nicht kommt, die Angst sorgt für einen Run auf bestimmte Produkte, auf Heizlüfter zum Beispiel oder sogar auf Stromgeneratoren. Anja Nils hat sich umgehört.
Im Regal bei Hornbach stehen strombetriebene Ölradiatoren, elektrische Konvektorheizungen und die berühmten Heizlüfter zu 24,99 Euro. Die Nachfrage nach solchen Geräten habe sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, so Hornbach. Laut einer Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur haben sich aus Sorge vor Gasmangel und ausfallenden Heizungen 11% der Deutschen einen Heizlüfter angeschafft. Allerdings nicht die Kunden eines Hornbach-Marktes knapp südlich der Berliner Stadtgrenze.
Nee, ich habe einen Kachelofen zu Hause, ich brauche eigentlich keine. Ich habe für die nächsten 5-6 Jahre Holz.
Also frieren wird bei uns keiner, nur alles, was mit Strom verseucht ist. Das wird natürlich eine Herausforderung.
Wir haben PV und ein bisschen mit Notstrom, mit einem Akku und da wird man sehen. Aber im Winter muss man ja auch Sonne haben. Wenn Schnee drauf liegt, dann wird es auch nichts. Naja, ein bisschen Sorgen macht man sich schon.
Ob die vorhandenen plus die 650.000 laut GfK neu angeschafften Heizlüfter nun aber dazu führen können, dass das Stromnetz zusammenbricht, ist umstritten. Ein 10 Stunden laufender 2000 Watt Heizlüfter verbraucht 20 Kilowattstunden zusätzlich. Wasserkocher, Waschmaschine und Durchlauferhitzer verbrauchen um die 3000 Watt. Ein Elektroauto verbraucht 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Reine Panikmache sei ein Blackout-Szenario aber dennoch nicht, sagt Finn Christopher Brüning, Energieexperte beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, gegenüber dem RBB.
Wir glauben schon, dass ein Blackout möglich ist. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, die uns die Sicherheitsbehörden spiegeln, muss man da eben damit rechnen, dass Cyberangriffe drohen. Und hinzu kommt natürlich auch, dass wir eine Verknappung der regelbaren Energie haben, wie Kohle und Atomenergie. Wir haben definitiv, wenn die Stromversorgung für die Handymasten abbricht, beziehungsweise auch zu Hause das Internet nicht verfügbar, ein Kommunikationsproblem der privaten Haushalte.
Denn ohne zumindest ein bisschen Strom funktioniert fast nichts. Kein Wasser aus der Leitung, kein Benzin an der Tankstelle, keine Heizung, keine Supermärkte, keine U-Bahnen, keine Krankenhäuser. Dort vorhandene Notstromaggregate liefern Strom für höchstens 3 Tage. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt jedenfalls, jedem Bürger einen Vorrat anzulegen, der ihm hilft, 14 Tage ohne Strom zu überstehen. Die Netzanbieter wollen aber alles dafür tun, damit dieses Szenario nicht eintritt. 50 Hertz ist der für Berlin zuständige Netzanbieter, einer von 4 in Deutschland. Die Abweichung von einer Frequenz von 50 Hertz bei außergewöhnlichen Belastungen des Stromnetzes dürfe nicht zu stark werden, erklärt Stefan Kapferer von 50 Hertz.
Dann kommt es dazu, dass man zum Beispiel Last vom Netz abwerfen muss, einfach um die Frequenz wieder zu stabilisieren. Das kann dann ein großes Industrieunternehmen sein, das kann auch möglicherweise ein einzelnes Stadtviertel sein.
Das sei dann ein sogenannter Brownout, also kein unkontrollierter Blackout. Und darauf müsse man sich einrichten, auch wenn es jetzt nicht akut ansteht, sagt Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei Markus Lanz.
Das Aufrechterhalten der Anlagen ist der wichtigste Punkt. Wenn man dafür an bestimmten Stellen dann mal für 2 Stunden, für 3 Stunden angekündigt, auf Strom verzichten muss, dann ist das ein Szenario, was vertretbar ist, wo sich alle darauf vorbereiten können.
Außerdem sollen in Berlin 37 sogenannte Katastrophenschutzleuchttürme errichtet werden, wo Menschen mit Notstrom versorgt werden und wo es Informationen und Hilfsangebote gibt. Bei der Einrichtung gäbe es aber noch Verzögerungen, so die Senatsverwaltung für Inneres. Dass viele Menschen sich nicht auf öffentliche Hilfe verlassen wollen, zeige die Nachfrage nach vor allem dieselgetriebenen Generatoren für die Stromerzeugung, meint Alexander Harlinghausen, der die Marke Champion vertreibt. Um einige 100% sei der Absatz in den letzten Monaten gewachsen. Die meisten Menschen interessieren sich dabei für eine Hausnotstromabsicherung.
So, und dann geht es los, dass die Leute sagen, wir möchten natürlich erstmal unsere Heizung, ja, heißt also die Heizungssteuerung und die Umwälzpumpen damit betreiben. Dann wollen wir natürlich unsere Lebensmittel schützen, das heißt, wir möchten natürlich unsere Kühlgeräte weiter betreiben können. Dann wollen wir uns natürlich auch Nahrung erwärmen können und natürlich ein bisschen Licht haben, damit wir nicht ganz im Dunkeln sitzen und wenn es halt geht, noch ein bisschen Unterhaltungselektronik betreiben, damit wir auf dem Laufenden bleiben, was da überhaupt passiert.
350 Gramm Diesel verbraucht so ein Generator pro Kilowattstunde und kostet in der Anschaffung je nach Größe und Leistungsfähigkeit um die 1000 Euro. Und ab und zu werde sogar bei der Vorsorge für den hoffentlich nie eintretenden Notfall an andere gedacht, aus Solidarität oder aus Angst.
Wir hatten auch wirklich Kunden, die gesagt haben, ich brauche einen großen Generator für mich, aber bitte verkaufen Sie mir noch einen kleineren Generator, weil den kann ich dann in meiner direkten Nachbarschaft verleihen, damit die Leute natürlich auch zufrieden sind und ich mir da nicht irgendwie unbedingt Ärger zuziehe.
Warum Heizlüfter und Stromgeneratoren sich aktuell sehr gut verkaufen, das war ein Beitrag von Anja Nils. Unternehmen in der Europäischen Union haben aktuell nicht nur mit den hohen Energiepreisen zu kämpfen, sondern auch mit deutlich höheren Kosten im Emissionshandel. Jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, muss bezahlt werden. Der Preis ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die EU-Kommission will in der Krise handeln. Mit zusätzlichen CO2-Zertifikaten soll Geld eingenommen werden, um die EU unabhängiger zu machen von Russland. Der Preis der Zertifikate dürfte sinken. Aber wie bitte passt das mit dem Ziel des Emissionshandels zusammen, das Klima zu schützen? Das haben sich auch Europaparlamentarier gefragt und sich mit eigenen Vorschlägen eingeschaltet. Peter Kapern.
4 Monate ist es her, dass die EU-Kommission ihr Projekt Repower EU vorgestellt hat. Es war eine Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine, der Europas Abhängigkeit von Energielieferungen aus Putins Reich in den Fokus rückte. Repower EU soll, so der Kerngedanke, die Europäische Union so schnell wie möglich unabhängig von russischen Gas-, Kohle- oder Öllieferungen machen. 210 Milliarden sollen bis 2027 für Repower EU mobilisiert werden. Der größte Teil davon, nämlich 190 Milliarden, soll aus bestehenden Fördertöpfen der EU umgelenkt werden. Doch 20 Milliarden, so die Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sollen frisches Geld sein. Das wollte sie auftreiben durch den Verkauf enormer Mengen von Verschmutzungszertifikaten aus dem Emissionshandel. Genauer gesagt aus der sogenannten Marktstabilisierungsreserve, einem Fundus von Zertifikaten, die nach Ansicht von Klimaschützern besser niemals auf den Markt kommen sollten. Ökonomen und Ökologen schlugen seither Alarm, denn von der Leyens Plan hätte Europas Kampf gegen den Klimawandel untergraben. Umweltpolitiker aus dem Europaparlament haben jetzt absehbar dafür gesorgt, dass die Kommissionspräsidentin diesen Plan beerdigen kann. Michael Bloss von den Grünen.
Um an Geld für Investitionen in Öl-, Gas- und Stromnetze zu kommen, wollte die EU-Kommission 250 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich versteigern. Das wäre wirklich eine Katastrophe für den Klimaschutz. Wir haben dem jetzt einen Riegel vorgeschoben und haben ein anderes System vorgeschlagen, das Klima schützt, aber trotzdem die Gelder bereitstellt.
Fraktionsübergreifend schlägt der Umweltausschuss des Europaparlaments ein sogenanntes Frontloading vor. Das heißt, Verschmutzungszertifikate, die eigentlich erst ab 2026 auf den Markt kommen sollten, können jetzt schon verkauft werden und spülen dadurch Geld in die Kassen der Mitgliedstaaten. Damit wäre Repower EU jetzt finanzierbar. Gleichzeitig ist damit aber auch sichergestellt, dass keine zusätzlichen Verschmutzungszertifikate auf den Markt kommen. Das bedeutet aber auch, nach 2025 wird die Einsparung von CO2-Emissionen beschleunigt werden müssen.
Die Pressure on those industries and households that do not decarbonize will be even higher after 2025.
Damit, so der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese, werde nach 2025 der Druck auf Industrien und Haushalte steigen, die sich bis dahin nicht dekarbonisieren, also ihren CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Der vorgezogene Verkauf von Emissionszertifikaten wird, so Lieses Einschätzung, auch Verbraucher finanziell entlasten. Ein größeres Angebot wird dazu führen, dass die Preise für Zertifikate sinken. Die Kosten der Verschmutzungszertifikate machen immerhin 10% des Strompreises in Europa aus.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Na klar, kaum jemand will früher als medizinisch notwendig aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach findet aber, in vielen Fällen wäre eine kürzere Verweildauer unproblematisch. Heute hat der Minister seine Pläne vorgestellt. Volker Findhammer.
Es ist zwar nur eine Empfehlung der Regierungskommission für eine bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, aber eine, die es in sich haben dürfte, weil damit bisherige Strukturen in Frage gestellt werden, gerade was die Bettenkapazitäten und die Liegezeiten in deutschen Krankenhäusern angeht. die jeweils zu 50% über dem europäischen Durchschnitt liegen, während ambulante Behandlungen hierzulande in den Krankenhäusern nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ein Umstand, der sich aber gerade bei personellen und medizinisch bedingten Engpässen, wie während der Corona-Krise, bemerkbar macht, weil Personal und Kapazitäten für normale Behandlungen fehlen und diese deshalb eingeschränkt oder verschoben werden mussten, obwohl die Versorgungsdichte in Deutschland im europäischen Vergleich noch recht hoch ist. Deswegen empfiehlt die Regierungskommission die zügige Umstellung auf ambulante Tagesbehandlungen, wo immer das medizinisch möglich ist.
Das ist schon ein echter Paradigmenwechsel, ein gewisser Gamechanger, der unmittelbar zu Entlastungen in allen Bereichen führen kann. Nachtschichten, die gar nicht erforderlich sind, können dann genutzt werden, um tagsüber die Löcher im Dienstplan zu füllen, sodass es für alle erträglicher wird,
sagt der Vorsitzende der Krankenhauskommission, Professor Tom Pschorr. Das wäre auch für die Patienten einfacher, zumal die allermeisten nicht gerne im Krankenhaus übernachten wollen. Und die Krankenhäuser würden auch von den eingesparten Nachtschichten profitieren. Durch die Umstellung könnten nach den vorläufigen Schätzungen etwa ein Viertel aller bisher vollstationär behandelten Fälle entfallen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht sich die Vorschläge zu eigen und drängt auf eine schnelle Umsetzung.
Wir sind schon im Haus in der Vorbereitung der entsprechenden Regelung, die ich für sehr wichtig halte. Ich glaube, es wird eine große Bedeutung finden, weil in vielen Kliniken fehlt einfach das Pflegepersonal, um tatsächlich diese Art der ineffizienten Versorgung weiter zu bedienen.
Die Kommission plädiert ihrerseits dafür, diese Neuregelung bereits mit dem kommenden Jahr in Kraft treten zu lassen. Die Vorbereitungen dazu laufen, betonte Karl Lauterbach.
Ein Beitrag von Volker Findhammer. Und jetzt ist es Zeit für den Blick nach Frankfurt am Main, an die Börse. Und das machen wir zusammen mit Samir Ibrahim, der dort ist. Turbulente Zeiten klingt nach einer Phrase, aber das sind wirklich turbulente Zeiten an den Börsen. Große Verluste in den vergangenen Wochen und Tagen, höhere Leitzinsen, Rezessionsängste, die Wahl in Italien. Und heute, wie ist die Stimmung?
Ja, nach wie vor angespannte Ruhe. Also ich darf mal kurz vortragen, der Höchststand heute im DAX bei 12.414 Punkten. Aktuell geht es kräftig nach unten. Die Höchststände also längst verlassen. Aktuell der Stand 12.161 Punkte. Das ist ein gutes halbes Prozent weniger oder 66 Punkte runter. Woran liegt's? Bisher hatte man schlechte Nachrichten aus den USA. Die Industrieaufträge gingen dort zurück. Aber die Konsumenten sind besser gelaunt, als man gedacht hat. Und das ist ja eine Stütze der US-Wirtschaft. Guter Konsum in den USA würde aber auch bedeuten, dass die Inflation weiter angeheizt wird. Und das will die Fed ja nicht. Und womit reagiert sie? Mit Zinsanhebungen. Das wiederum drückt hier natürlich auf die Laune. Also es ist nach wie vor ein Auf und Ab und auch heute deutlich zu sehen.
Gibt es denn deutliche Gewinner überhaupt heute?
Ja, klassischerweise oder interessanterweise die halt zuvor nach unten geprügelt worden sind. Also Zalando beispielsweise heute mit einem Plus von 2,3%. Das ist ja auch nicht ganz üblich in solchen Situationen. Siemens Energy, die Post, beide rund 1,5% im Plus. Beides so Werte, die man gut mal kaufen kann. Im Gegenzug dazu verlieren halt diejenigen, die vorher deutlich gewonnen haben. Also von steigenden Zinsen profitieren ja die Banken. Deshalb sind Bankaktien deutlich nach oben gegangen. Heute trennen sich Anleger von Aktien der Deutschen Bank, die verlieren aktuell 3,7%. Und auch Fresenius, gestern großer Gewinner, nach eben auch Kaufempfehlungen. Heute werden diese Gewinne von gestern auf heute schon wieder eingestrichen. Die Verluste bei der Aktie von Fresenius betragen 1,8% aktuell.
Das Pfund Sterling, die britische Währung, unter Druck in den vergangenen Tagen. Sorgen um die Finanzstabilität, um die Wirtschaft Großbritanniens. Wie sieht's heute aus?
Das Pfund Sterling kann sich gegenüber dem US-Dollar ein bisschen erholen. Das ist lange nicht die Entwicklung, die es vorher im negativen Bereich hatte. 1,08 US-Dollar kostet jetzt das Pfund, ist also stärker geworden, anders als der Euro. Der ist jetzt im Referenzkurs immer noch bei 96,44 Cent, seitdem etwas weiter runtergegangen. Europäische Währung gegenüber dem sehr starken US-Dollar eben generell unter Druck, aber in Großbritannien ist die Laune der Investoren halt deutlich schlechter, als wenn man da auf die Anleihenrenditen schaut. Die liegen über 4%, das ist ein ganz klares Misstrauensvotum gegen das, was in Großbritannien gerade an Politik läuft.
Wir schauen noch auf die Rendite deutscher Anleihen und den Goldpreis.
Ja, auch die Umlaufrendite stark gestiegen auf 2,01% aktuell. Der Goldpreis steigt auf 1.635 Dollar.
Samir Ibrahim war das mit Zahlen und Einschätzungen in Frankfurt. Wir schauen auf die nächste Sendung nach den Nachrichten. Ein Thema in Kultur heute, grüne Moderne. Das Museum Ludwig fragt nach Kreisläufen in der Kunst. Besten Dank, sagt Benjamin Hammer.